Ich habe uns heute ein Stück Kabel mitgebracht und wir werden heute ein bisschen messen. Wir werden mit zweierlei messen heute, mit zweierlei Maß werden wir messen heute. Aber ihr dürft noch gespannt sein, was es damit auf sich hat. Dazu kommen wir gleich. Die Verwandlung deines Lebens habe ich die Predigt überschrieben in dem Titel. Und was ist, wo wir dahin wollen, das lesen wir in Kapitel 12 des Römerbriefs. Und ich werde die Verse 1 bis 14 heute mit uns durchgehen. Ich werde nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Aber bevor wir starten, möchte ich euch eine Frage stellen. Wer von euch kennt Jamal Malik? Kennt jemand Jamal Malik? Eine Person kennt ihn sogar. Super. Das ist die Hauptfigur oder die Hauptrolle im Film Slumdog Millionär. Genau. Super. Ja, was hat es damit auf sich? Wieso will ich von Jamal Malik erzählen? Jamal Malik ist ein Junge, der in einem indischen Slum aufwächst, der halbweise ist und der eigentlich keine Perspektive hat im Leben. Aber er hat das Glück, irgendwie bei Wer wird Millionär reinzurutschen und die richtigen Fragen zu kennen und kämpft sich bis zu Millionen durch. Aber ansonsten ist sein Leben, dieser Film zeigt das Leben diesen Jungen und seines Bruders und es ist eigentlich nur ein bitteres Leben. Voller Leid. Er wird von Leuten ausgenutzt. Von Leuten, die sich als feine Leute ausgeben, wird er ausgenutzt und auf übelste Art und Weise. Und er kennt nur Leid. Er kennt keine Hoffnung. Er weiß noch nicht mal, was Hoffnung ist. Ich und du haben das Glück, im reichen Teil der Welt geboren zu sein. Und wir hätten genauso in einem Slum zur Welt kommen können. In einem bitterarmen Land, wo nichts ist, wo du noch nicht mal was zu essen hast. Denn es fragt dich keiner, bevor du zur Welt kommst, wo du geboren werden willst, in welcher Familie du geboren werden willst, was für eine Hautfarbe du haben willst, welche Bildung du genießen möchtest. Das fragt dich keiner. Es geschieht dir einfach und du kommst zur Welt und du merkst, oh, ich bin total gesegnet. Oder du merkst es noch nicht mal. Du bist gesegnet, aber du merkst es noch nicht mal. Aber es gibt so viele Menschen heute, die leiden wie dieser junge Jamal Malik. Und stell dir vor, du bist dieser Jamal Malik. Bist im Slum geboren. Bist ein Waisenkind. Bist ungefähr, keine Ahnung, 12 Jahre alt. Und kennst aus deinem Leben nur Leid. Es gibt keine Hoffnung für dich. Du bist Tag ein, Tag aus in diesem Slum, auf dieser Mülldeponie, wo du was zu essen suchst, weil du bist weise. Du hast keine Eltern. Du wurdest ausgesetzt auf die Straße. Niemand weiß, wer deine Eltern sind. Niemand möchte mit dir was zu tun haben. Alle verscheuchen dich, wenn du kommst. Hast jeden Tag Hunger und wühlst da jeden Tag auf dieser Mülldeponie. Und dann ist ein Tag, da hast du seit 2 Tagen nichts mehr gegessen. Der Magen dreht sich dir um. Stehst da auf der Straße und fängst an zu betteln, hoffst, dass irgendjemand vorbeikommt, ein bisschen was, ein Geld gibt, dass du dir ein Stückchen Brot kaufen kannst. Das ist die bittere Realität vieler Kinder. Heute, jetzt hungern so viele. Und stell dir vor, du stehst da auf der Straße und bettelst. Du hast noch nichts gekriegt. Du hast so einen Hunger. Und da fährt ein Auto vor, da fährt ein Rolls-Royce vor. Bleibt stehen. Und du denkst, das ist schon wieder jemand, der dich irgendwie ausnutzen will, der keine Ahnung, deine Organe vielleicht verkaufen will, lockt dich irgendwo hin. Und da bleibt das Auto stehen und die Tür geht auf und da steigt ein Mann, super gekleidet, richtig gut aussehend und sagt zu dir, ich möchte dich einladen in mein Haus. Ich möchte dich adoptieren. Ich möchte, dass du ab heute mein Kind bist. Und du denkst, wow, so ein nobler Mann, so gut gekleidet, das muss gut sein, wenn ich da mitkomme. Und du wagst den Schritt und kommst mit. Tatsächlich, du fährst im Rolls-Royce zu seinem Haus. Und wenn er da ankommt, merkst du, das ist noch nicht mal ein Haus, das ist eine Villa, das ist ein Palast. Die Tore gehen auf, die Pforten. Da kommen Diener und machen die Tür auf, du darfst aussteigen. Du wirst das erste Mal geduscht in deinem Leben, denn du kennst nur Kloake bis dahin. Du hast noch nie sauberes Wasser gesehen in deinem Leben. Du hast noch nie was Vernünftiges gegessen. Du wirst geduscht, einparfümiert, deine Haare werden dir das erste Mal im Leben vernünftig geschnitten, kriegst die besten Klamotten. Und darfst dich mit diesem Mann an den Tisch setzen. und mit seiner Familie. Und er sagt ja, ich biete dir an, dass du ab heute mein Kind bist. Da sagst du natürlich ja. Und irgendwann nach einer Zeit merkst du, das ist kein gewöhnlicher Mann. Das ist der König. Dem gehört alles. Dieses Vorrecht hast du. Wer würde da Nein sagen? Lasst euch diesen Gedanken durch den Kopf gehen kurz. Wie gesagt, es gibt so viele Kinder auf der Welt, denen es heute so geht. Und ich lese dabei die ersten zwei Verse vor. Ich habe euch vor Augen geführt, sagt Paulus, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus führt uns hier gleich am Anfang des Kapitels vor Augen, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist. Ich habe das versucht, anhand dieses Beispiels zu veranschaulichen. Wir haben diese Barmherzigkeit erfahren. Wie gehen wir damit um? Auf eine Aktion folgt normalerweise immer eine Reaktion. Wie ist meine und deine Reaktion auf diese Barmherzigkeit? Und Paulus schreibt uns hier, dass die einzig angemessene Antwort ist, die vollkommene Hingabe an Gott. Wir sollen unser ganzes Leben Gott hingeben. Er, Gott, verlangt 100% deines Herzens als Hingabe. Denn er hat sich auch zu 100% für dich hingegeben. Er hat alles gegeben. Wir sollen ein heiliges, abgesondertes Opfer für Gott sein. Wenn du etwas absonderst, ist es nur für die eine Sache. Ein abgesondertes Opfer für Gott sein, an dem Gott Freude hat. Können wir denn überhaupt ein Opfer sein, an dem Gott keine Freude hat? Ist das möglich? Lesen wir das irgendwo in der Bibel, dass es Opfer gab, an denen Gott keine Freude hatte? Ja, das gibt es auch. Viele von euch kennen bestimmt die Geschichte oder den Bericht von Kain und Abel. Beide brachten Opfer vor Gott. Beide waren sich bewusst, dass Gott existiert. Beide waren in Kommunikation mit Gott. Sonst hätte Kain war ein Ungläubiger. Er hat mit Gott nichts zu tun gehabt. Nee, Kain hatte doch was mit Gott zu tun, sonst hätte er kein Opfer Gott dargebracht. Aber Gott schaute nur auf Abels Opfer. Wieso? Es gibt ja die Lehre, dass Gott nur deswegen auf Abels Opfer schaute, weil da Blut geflossen ist. Und ich habe mich immer von Anfang an schon, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich mich gefragt, aber Herr, Kain konnte kein Tier darbringen. Er war Ackerbauer. Er hat was von seinen Früchten, mit dem er was zu tun hat, hat er was dargebracht. Und hast du nur deswegen auf sein Opfer nicht geschaut? Vielleicht wusste er es nicht besser. Vielleicht wusste er nicht, dass er ein Tier darbringen soll als Opfer. Wie auch immer, aber Gott schaut auf jeden Fall auf sein Opfer nicht hin. Und auf Abels schon. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wieso? Und da steht in der Bibel geschrieben, und Kain brachte etwas von den Früchten des Feldes Gott als Opfer. Und Abel aber brachte das Beste von seinen Lämmern Gott als Opfer dar. Und da ist der Unterschied. Was bringst du Gott als Opfer dar? Bringst du das Beste, was du hast, zu Gott? Oder bringst du nur irgendwas, irgendwelche Reste? Irgendwas von dem, was du hast? Ach ja, Gott, ich muss dir ein Opfer darbringen. Da ist der Unterschied. Und davon spricht Paulus. Und er sagt, das ist die einzig angemessene Antwort, euer ganzes Leben Gott hinzugeben. Und das ist das Opfer, an dem Gott Freude hat. Würdest du nicht, wenn dir so eine Barmherzigkeit und so eine Gnade widerfährt, da würdest du doch diesen Mann, diesen König, da würdest du doch alles in deiner Macht Stehende tun, dem Ehre zu bringen, solange du lebst auf dieser Erde. Denn wir waren in der Dunkelheit und Gott hat uns da rausgeholt, hat uns ins Leben geholt. Wir waren alles die Kinder aus dem Slum, bevor wir Gott kannten. Und wie Diana schon gesagt hat, ich habe dich seit jeher geliebt. Von Anfang an habe ich dich schon geliebt, bevor du mich geliebt hast. Er ist in Vorleistung getreten. Jesus ist in Vorleistung getreten. Er hat mich geliebt, als ich ihn gehasst habe. Als meine Frau sich vor Jahren bekehrt hat, sie hat sich 5 Jahre vor mir bekehrt und hat mir immer wieder von Jesus erzählt und hat christliche Musik gehört zu Hause und ich habe diese CDs weggeschmissen. Aber ich war jeden Sonntag in der Kirche und habe mich für einen Christen gehalten. Ja, aber ich habe in Wirklichkeit Gott gehasst. Ich habe ihn nicht geliebt, aber ich habe mich für einen Christen gehalten. Ich war jeden Sonntag in der Kirche. Ich habe meine Religion gelebt. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Da ist der Unterschied. Und Paulus spricht hier etwas von einem Maßstab. Das ist der einzig richtige Maßstab vor Gott. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach seinen Maßstäben. Und jetzt möchte ich Thomas auf die Bühne bitten. Ich will euch was vorführen zu diesem Maßstab. Diana kommt auch. Bitte einen Applaus für Diana und für Thomas. Ich weiß nicht, gibt es unter uns Elektriker? Ich habe ein bisschen Kabel mitgebracht. Und es gibt unter Elektrikern eigentlich so einen Trick, wie man Kabel abmessen kann. Und bei den meisten funktioniert das, je nachdem, wie deine Körpergröße ist und wie lange deine Arme sind. Aber bei mir zum Beispiel passt das, wenn ich meinen rechten Arm ausstrecke und das Kabel so strecke bis zu meiner linken Schulter. Da gibt es ein gewisses Maß und Thomas wird das jetzt messen.
Was hast du gemessen? So ziemlich genau einen Meter.
Ein Meter. Okay, jetzt wird er nochmal messen. Jetzt hat er noch einen zweiten Maßstab. Und jetzt wird er nochmal messen. Also ich halte fest, also ich habe jetzt nichts verschoben. Und jetzt wird Thomas nochmal messen.
Hier steht auch Zentimeter drauf. Es sind jetzt 80.
80 Zentimeter. Jetzt dreh mal bitte das um und mess mal jetzt. Mit der anderen Seite. Was misst du jetzt?
Nicht messbar.
Nicht messbar. Gar nicht. Danke Thomas, danke Diana. Ja. Wenn du nichts misst, dann hast du gar keinen Maßstab für irgendwas, weiß ich nicht. Dann hast du entweder Drogen genommen oder hast ja rein über den Durst getrunken, dann hast du alle Maßstäbe verloren. Aber mit uns Christen ist es nicht so. Welches Maßstab haben wir für unser Leben? Was ist der Maßstab für mein Leben? Wir haben jetzt mit zweierlei Maß gemessen. Was ist aber richtig? Sind 100 Zentimeter richtig oder sind 80 Zentimeter richtig? Wer sagt dir, was richtig ist? Woher weißt du, welcher Maßstab der richtig ist? Vielleicht sind beide gefaked. Wissen wir das? Sind das andere Zentimeter? Da steht Zentimeter drauf. Vielleicht sind es Inches. In Amerika messen sie Inch. Woher weißt du, was das richtige Maß ist? Und diese Welt gaukelt uns ganz viele verschiedene Maßstäbe vor. Und wenn wir nicht aufpassen, erscheinen sie uns als okay. Und du kannst verleitet werden und denken, hey, es ist okay. Guck mal, der und der sagt das so und die machen es so. Und dann machst du auch mit, weil du den richtigen Maßstab nicht kennst. Aber der einzig wahre Maßstab ist das Wort Gottes. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles das wird vergehen, was wir sehen. Die Materie wird vergehen. Aber meine Worte, sagt Jesus, werden nie vergehen. Und das ist der einzig wahre Maßstab für mich, an dem ich mich halte. Und sein Wort ist das, wo das Leben drin steckt. Und mit diesem Maßstab vergleiche ich alles, was an Informationen und Ideen aus der Welt zu mir kommt und auf mich versucht einzuwirken. Vergleiche ich mit diesem Maßstab. Und daran richte ich mich. Das ist mein Licht. Das Wort sagt, und dein Wort ist meines Fußes Leuchte, steht in der Bibel geschrieben. Und wenn du kannst das jeden Tag praktisch in deinem Leben umsetzen. Wenn du irgendwo bei irgendwelchen Gesprächen dabei bist, in der Firma, und wenn du merkst, dass es anfängt, irgendwo in die falsche Richtung zu gehen, Leute fangen an zu lästern, übles Gerede, dann weißt du, da wird dein Maßstab verlassen, da darfst du nicht mehr beiwohnen solchen Gesprächen, oder du hältst dich da raus, weil du dich sonst verunreinigst. Und so führt uns dieser Maßstab durchs Leben. Und wenn du einen Film vielleicht im TV guckst und und ist alles super. Und dann kommen aber Szenen, wo du weißt, ey, das sollte ich vielleicht lieber nicht gucken. Ja, aber es ist aber ab 16 freigegeben. Aber wie ist es eigentlich für uns Christen? Es gibt ja Freigaben ab 12, ab 16, ab 18, keine Ahnung. Was sollten wir Christen gucken als Erwachsene, Volljährige? Eigentlich nur das, was Kinder sehen dürfen. Weil Jesus sagt, denn solcher ist das Reich Gottes. Was Kinderaugen nicht sehen sollen, warum sollten unsere Augen das sehen? Die Welt, der Maßstab der Welt ist Freigabe ab 16, ab 18, ab 12 und was weiß ich was. Aber ist das unser Maßstab? In diesem Abschnitt geht es auch darum, den Willen Gottes zu erkennen. Eins ist sicher, wir werden Gott nie verstehen. Gott hat alles so geschaffen, dass der Mensch nie bis zum Ende sein Werk versteht, steht in der Bibel geschrieben. Wir werden nie Gott verstehen, bis zum, wie er vollkommen ist in seiner Vollkommenheit. Aber im Vaterunser heißt es, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie wollen wir seinen Willen wissen? Ich weiß noch nicht mal den Willen meiner Frau, wenn sie mir den nicht erzählt. Er ist so. Oder sollte man den besser kennen, wa? Gefährlich. Ja, wenn sie mir den nicht erzählt, kann ich ja nicht wissen, was sie denkt, was sich in ihrem Kopf verbirgt. Wie soll ich denn das wissen? Und wenn ich mich aber nach Gottes Maßstäben richte, werde ich lernen, in einer neuen Art und Weise zu denken. Es wird eine Erneuerung meines Denkens geben, meiner Gedankenwelt, eine neue Ausrichtung. Erst dann kann ich wissen, was der Wille Gottes ist für mein Leben und ob Gott Freude daran hat. Und oft passiert es bei uns zu Hause so, dass meine Frau, dass ich irgendwas sage und sie sagt, ey, ich habe gerade an das gedacht. Wir sind füreinander geschaffen. Wieso haben wir immer die gleichen Gedanken? Und das passiert uns oft. Und dann denke ich, dann ging mir so durch den Kopf, wenn du deine Gedankenwelt auf Gott ausgerichtet hast, wenn du nach seinen Maßstäben lebst, dann wirst du spüren, Gott wird dich leiten. Sein Wort wird in deinen Gedanken Früchte bringen und du wirst erkennen, was der Wille Gottes ist. Denn es gibt da eine Verbindung von Herz zu Herz. Und Paulus spricht dir von einem wahren Gottesdienst, dann fängst du erst in Wahrheit an, diesen Gottesdienst zu verrichten. Und der spielt sich zu 95% von Montag bis Samstag ab. Wir kommen sonntags hierhin, um Gott zu verehren und Gemeinschaft zu haben. Aber dein persönlicher Gottesdienst spielt sich zu 95% von Montag bis Samstag ab. Und dieser Gottesdienst fließt aber in den einen anderen Gottesdienst über. Und dazu werde ich jetzt die Verse 3 bis 8 vorlesen. Und Paulus sagt hier, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele wie und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe der prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich habe eben von einem Gottesdienst gesprochen, den jeder durch die persönliche Beziehung zu Gott ausübt. In diesen vorgelesenen Versen spricht aber Paulus von einem Gottesdienst der Gemeinde, die der Leib Christi ist. Dieser Gottesdienst findet nur im Kollektiv statt und ist mindestens genauso wichtig wie dein persönlicher Gottesdienst und deine Beziehung zu Gott. Dieses Kollektiv ist wie ein Orchester. Er vergleicht hier den Leib Christi, der die Kirche ist, mit unserem Körper, der aus vielen Körperteilen besteht. Und jeder Körperteil ist einzigartig und hat seine besondere Aufgabe. Damit dieser Gottesdienst heute stattfinden kann, der läuft ja nicht von alleine ab. Da sind so viele Leute im Hintergrund, die ihren Dienst verrichten. Und jeder von ihnen hat eine besondere Aufgabe, die Gott ihm geschenkt hat. Er hat ihm die Gabe dazu geschenkt, diesen Dienst zu verrichten. Und Paulus ruft uns hier zu einer nüchternen Selbsteinschätzung auf und sagt, aufgrund der Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, sagt er, durch die Gnade, und er will damit sagen, durch die Gnade Gottes bin ich das, was ich bin. Und so wie Johannes der Täufer es sagt, niemand kann vom Himmel was empfangen, wenn es ihm vom Himmel her nicht gegeben ist. Und Paulus spricht hier von einem Maßstab für die richtige Einschätzung. Und das ist der Glaube, den Gott jedem gegeben hat. Und hier geht es nicht um den errettenden Glauben und den Heilsglauben, denn Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom und genauso an uns, die wir errettet sind, sondern um das Maß des Glaubens, mit dem du Gott dienst. Und jeden von uns hat Gott den Glauben in einem bestimmten Maß gegeben und zugeteilt und genauso Gaben. Hinter mir, wenn ich mich umdrehe, sehe ich hier viele Instrumente. Und wenn ich nach vorne gucke, sehe ich Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Hautfarbe, verschiedenen Bildungsgrades wahrscheinlich, verschiedenen Alters. Da könnte man sich denken, so viele verschiedene Menschen, wie kann Gott daraus eine Einheit schaffen? Was kann Gott damit machen? Aber wie diese Instrumente hier, wenn die richtigen Leute daran spielen und da eine Melodie rauskommt, so ist es, so sind wir alle in der Hand Gottes wie ein Orchester. Er hat das Orchester zusammengestellt. Und wir sollen uns da nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Der Teufel soll dir nicht einreden, du bist nichts wert und du kannst nichts. Denn Gott hat dir spezifische Gaben gegeben, die nur du hast. Jedem Einzelnen, weil er dich liebt. Und du solltest deine Geschwister nicht beneiden. Oh, ich will das machen. Ich würde lieber auf der Bühne stehen oder ich würde lieber den Dienst machen. Warum darf ich das nicht? Denn wie ich schon gesagt habe, niemand kann sich was nehmen, was ihm vom Himmel her nicht gegeben ist. Deswegen sollen wir unsere Geschwister nicht beneiden um irgendeinen Dienst. Ich kann hier niemanden beneiden, der hier vorne singt. Weil ich sage euch, wenn ich irgendwo singen würde, da wäre der Austritt teurer als der Eintritt. Da würden alle zur Tür rennen, sage ich euch nur. Da brauche ich niemanden zu beneiden. Das ist nicht mein Dienst, das ist nicht meine Gabe. Und da brauche ich mir nicht, ich würde gerne Gitarre spielen. Nein, vielleicht kann ich irgendwann mal ein Lied spielen, wenn ich mit Mühe und Not viel übe. Aber das ist nicht mein Dienst, das sind nicht meine Gaben. Dafür hat Gott andere ausgesucht. Welches Maß an Glauben hast du aber empfangen? Fang an zu dienen und du wirst es herausfinden. Hier ist geschrieben von vielen verschiedenen Diensten. Fang an irgendwo praktisch zu dienen, keine Ahnung, in den Gebäudediensten. Wenn du irgendwas Technisches kannst, melde dich, dass du irgendwelche Sachen reparierst. Als ich in der Ilim kam 2009, da habe ich als Haustechnik angefangen. Ich habe den Hausmeister unterstützt bei irgendwelchen Reparaturen und das habe ich dann als ersten Dienst gemacht. Und dann wurde ich gebeten, bei den Rangern mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Aber ich wusste, das ist nicht ganz mein Ding, Rangers, die Sache. Und dann war ich da ein paar Mal und da habe ich gedacht, das ist nicht meins. Und wie soll ich jetzt sagen? Ich wollte nicht Nein sagen. Aber wenn du merkst, das ist nicht dein Ding, dann kannst du sagen, dann melde dich woanders. Gott, du wirst es herausfinden. Sei aktiv. Und ja, so können wir einander ermutigen und einander erbauen, indem wir einander dienen. Denn der Zeigefinger, ich habe eben dieses Kabel gehalten, mit meinem Zeigefinger und mit dem Daumen. Der Zeigefinger kann dem Daumen nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und so sind wir alle aufeinander angewiesen. Und es ist gut so, Gott hat sich das so gewünscht. Vor ein paar Monaten kam ein Bruder auf mich zu und vielleicht ein halbes Jahr her schon, keine Ahnung, und meinte, Christian, könntest du für mich beten? Mir geht's eine Zeit lang wirklich dreckig und bin wirklich belastet, ich weiß nicht, im Job, privat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte es gar nicht so genau wissen, könntest du für mich beten? Ich habe mir gedacht, du glaubst wirklich, dass meine Gebete irgendwas bewirken? Aber gut, ich habe gebetet für ihn, ich habe gerne für ihn gebetet. Und ich habe Gottes Sieg proklamiert in seinem Leben, dass Gott das segnen, dass alle Probleme wieder aus der Welt schaffen wird und dass Gott sich da verherrlichen wird. Ich habe vom Herzen für ihn gebetet. Und das war es. Er ist dann gegangen und wir haben uns umarmt. Zeit ist vergangen und nach ungefähr, weiß nicht, 2-3 Monaten kam er auf mich zu und meinte, Christian, ich muss dir was sagen. Ich dachte, was ist jetzt? Das, was du gebetet hast für mich, alles das ist eingetreten. Ich bin Gott so dankbar. Und ich dachte, was? Gott wirkt durch mich? Und so sind wir aufeinander angewiesen. Und bei der letzten Team Night, nur als kurzes Beispiel noch, bei der letzten, vorletzten Team Night saß ich neben Thomas. Und er hatte irgendwie den Impuls für mich zu beten. Und er meinte, ich glaube, ich muss für dich beten. Darf ich für dich beten? Da sage ich, natürlich, klar, kannst du für mich beten. Und er fing an zu beten und hat gebetet und ich dachte, er spricht Dinge aus. Er weiß nicht. Ich habe ihm nichts erzählt, was sich in meinem Leben abspielt. Und er hat richtig ins Schwarze getroffen. Und das war so ermutigend. Und Gott ruft uns dazu auf, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind. Denn er wollte das so. Du wirst aber in der Gemeinde aber auch enttäuscht werden. Du wirst verletzt werden. Das ist auch der Fall. Wir sind nur Menschen. Trotz, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind, haben wir immer wieder mal einen Ausrutscher. Du merkst es gar nicht, dass du vielleicht jemanden verletzt hast mit deinen Worten. Mir ist es so oft passiert, dass ich gar nicht gecheckt habe, wie ich rübergekommen bin. In meiner Familie. Oft. Und dann sagt mir meine Frau, du weißt gar nicht, wie du rüberkamst. Ich sage, was? Ich habe das gar nicht gecheckt. Und so passiert es uns hier in der Gemeinde auch mit den Geschwistern, dass wir gar nicht merken, dass wir jemanden verletzen. Aber das ist die wunderbare Chance, dass du lernst zu vergeben. Denn Gott führt uns in diese Kämpfe, dass du struggles und dass du vergibst, dass du lernst zu vergeben. Und Jesus sagt dir, willkommen im Club, mein Lieber. Denn ihm erging es auch so. Er wurde auch verraten, enttäuscht, verlassen von seinen Jüngern. Und er hat ihn vergeben. Er hat Petrus eingeladen. Petrus hat ihn 3-mal verleugnet. Petrus kam und meinte, ich gehe in den Tod mit dir her. Er hat geschworen und war voller Eifer. Und dann hat er ihn so kläglich verraten 3-mal. Aber Jesus kommt später, als er auferstanden ist, macht erstmal einen Grill fertig, Fisch, und dann sagt er, Peter, komm mal her. Und dann vergibt er ihm. Er fragt ihn 3-mal, liebst du mich? So ist unser Herr. Eisen schärft Eisen und so schärft ein Mensch den anderen. Dafür sind wir da. Ich lese weiter. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Übertrefft euch darin. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Wir haben jetzt hier einige Gnadengaben vorhin aufgezählt und die Anweisungen, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Also, das Orchester ist zusammengestellt. Und jetzt folgt die Melodie. Also wenn Menschen etwas tun aus Zwang oder aus Interesse, wenn du irgendeinen Job verrichtest, an dem du keine Freude hast, wenn du aus Interesse etwas tust, wird die Qualität dessen, was du verrichtest, nie richtig gut sein. Sie wird immer eine mittelmäßige sein. Und wenn du irgendwo arbeitest und gutes Geld verdienst, aber dieser Job gefällt dir überhaupt nicht, dann ist deine Motivation nicht dieses gute Geld, sondern das ist eigentlich nur ein Schmerzensgeld. Und so soll es in der Gemeinde nicht sein. Wir sollen unsere Aufgaben mit Eifer erledigen und in Freude, vom Geist Gottes durchdrungen. Und die Einheitsübersetzung sagt hier, lasst euch vom Heiligen Geist entflammen. Sei Feuer und Flamme für Gott, für deinen Dienst, den du tust. Denn mit Freude sollen wir das machen. Und unser Dienst wird dann wie ein fein abgestimmtes Lied sein, wie eine richtig schöne Melodie vor Gott, wenn du dich vom Geist Gottes entflammen lässt. Und wir sollen unseren Geschwistern helfen, die sich in Not befinden. Das heißt, gebe einen Teil von dir hin. Von etwas von deiner Zeit, von deinen Ressourcen, vielleicht von deinem Geld sogar. Stell dir mal vor, du bist so ein Apple-Fan. Wir haben unter uns einige Apple-Jünger, das weiß ich. Die brennen fürs iPhone, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob die ganz so hardcore sind, wie ich es jetzt erzählen werde, aber stellen wir uns das mal vor. Stell dir vor, du bist so ein eingefleischter Apple-Fan und du hast immer das neueste iPhone, die neueste Generation und du wartest immer, wenn ein neues rauskommt, dass du das immer am ersten, zweiten Tag gleich kaufst. Und du sparst jedes Mal richtig viel Geld dafür ein. Und jetzt kommt's, du hast die gerade aktuelle Version und du weißt, nächsten Monat kommt die neueste Version raus. Und du hast deinen Tausender schon dafür zusammengespart, wenn 1.000 überhaupt reichen, aber okay. Sagen wir mal 1.000 Euro. Und du hast dein Zelt schon zusammengepackt und willst dann, wenn zwei Tage vorher dein Zelt aufschlagen vor dem lachen welche. Aber diese Szenen kennen wir aus Kalifornien, da haben ja welche Zelt aufgeschlagen, weil sie das neueste iPhone immer in der Hand halten wollten, dass die ersten gleich an der Tür sind. Und da kommt dieses iPhone und du darfst es als Erster haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Geld zusammengespart und freust dich schon drauf. Und da erfährst du von einem Bruder, der ist in eine finanzielle Not geraten. Der bräuchte 1.000 Euro. Was machst du? Ich habe von einem Ehepaar aus Amerika erfahren, die haben so viele Jahre gespart für ein neues Auto. Und da hatten sie das Geld zusammen und haben sich so gefreut. Und Gott sagte zu ihnen, das braucht man woanders, in der Gemeinde. Da sind welche Geschwister in Not. Und sie haben sich so auf dieses Auto gefreut, aber die waren Gott gehorsam. Und da ist die Frage, was machst du in diesem Moment? Lässt du deine Wünsche und deine Begierden gewinnen oder hörst du auf die Stimme Gottes? Seid gastfreundlich, steht hier. Es ist echt bitter, wenn du manchmal hörst, dass selbst unter Christen so ein bisschen Geiz herrscht, dass man so ein bisschen immer knapp ist. Wenn du irgendwo, warst du schon mal irgendwo eingeladen und zum Essen und so und dann merkst du, ja, da wurde knapp einkalkuliert. Und ich hab von Karl Lagerfeld ein Interview gehört, der war bei Markus Lanz, als er noch lebte. Und dann hat Markus Lanz ihn gefragt, Herr Lagerfeld, wissen Sie, wie viel Geld Sie haben? Da hat er gesagt, nein, Gottes Willen, da könnte man ja geizig werden. Dann fragt den Markus Lanz, ist Geiz eine schlechte Charaktereigenschaft? Da sagt er, geradezu die schlimmste. Das Geld muss aus dem Fenster raus, damit es durch die Tür wieder reinkommt, sagt er. Und da habe ich mir nur gedacht, ey, dieser Typ, der Gott nicht kennt, der hat da gerade die Bibel zitiert, ohne dass er es weiß. Und da habe ich mir gedacht, so mancher Christ auch könnte sich von ihm eine Scheibe abschneiden. Denn das Wort sagt hier, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, und eine andere Übersetzung sagt sogar, wer geizig ist, der wird immer ärmer dabei. Und unser Gott ist nicht geizig, er ist großzügig. Wenn du Besuch hast zu Hause, decke deinen Tisch reich. Lass dich was kosten, wenn dein Bruder oder deine Schwester zu dir zu Besuch kommt. Lass dich das was kosten. Gebe einen Teil von dir, von deinen Finanzen, von deinen Ressourcen, von deinem Geld. Denn so ist unser Gott. Er ist großzügig. Er braucht dein Geld nicht. Er braucht auch deinen Zehnten nicht. Wenn Christen anfangen, über den Zehnten zu diskutieren, das finde ich so traurig. Das finde ich so traurig, Leute. Ey, Gott hat dir alles gegeben. Stell mal vor, ich gebe meiner Tochter 100 Euro und sage, oh Papa, danke. Und am nächsten Tag frage ich sie, kannst du mir 10 zurückgeben? Und sie sagt, oh nein, warum muss ich dir jetzt 10 zurückgeben? Ich will alle 100 haben, 90. Ey, das wäre doch so traurig. Und wenn ich solche Diskussionen höre, ey, Gott braucht deinen Zehnten nicht. Er will dir beibringen, damit du ihm ähnlicher wirst, dass du großzügig bist. Er kann sich Geld nehmen, von wo er will, denn die ganze Welt gehört ihm und alles, was auf der Erde ist. Wir werden hier ermutigt. Wir werden ermutigt, uns über die Hoffnung, die wir haben, dass wir uns darüber freuen, wenn Nöte kommen. Und sie werden kommen. Wenn du Christ bist, wirst du in Nöte geraten. Jesus hat niemandem versprochen, dass du, wenn du zu Jesus kommst, wird alles happy, dein Leben. Keine Probleme, keine Krankheiten, nichts. Nee, das hat Jesus nie versprochen. Aber er hat dir versprochen, dass du mit ihm Sieger sein wirst, dass du als Sieger aus diesen Situationen rausgehen wirst. Und wenn dich Menschen aufgrund deines Glaubens auslachen oder verspotten, dann sage ich dir nur, habe diese Hoffnung, denn Gott hat uns diese Hoffnung zugesagt. Es ist nicht einfach, als Außenseiter dazustehen. Ich kann mich erinnern, als ich in meiner alten Firma einmal waren wir in der Teeküche mit, weiß nicht, 6, 7 Leuten stand war und haben irgendwie über Gott und die Welt erzählt, weiß ich nicht, wie man so in so einer, bei so einer Kaffeepause sich unterhält. Und dann, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber da habe ich mich zu Gott bekannt und das zu seinen Werten und dass Gott real ist und dass er diese Welt geschaffen hat. Und haben mich alle ausgelacht. Und es ist nicht einfach so, als ein Außenseiter dazustehen. Aber ich sage dir, da gießt sich der Geist Gottes besonders in diesem Moment auf dich aus. Und unsere Heimat ist der Himmel. Das ist unser Zuspruch, das ist unsere Hoffnung. Hey, du bist der reichste Mensch auf Erden. Was willst du dich schämen? Wofür willst du dich schämen? Du bist das Kind des ewigen Königs, der alles geschaffen hat. Da brauchst du dich für nichts schämen. Das kannst du so abschütteln, wenn dich jemand auslacht. Denn du weißt, dass du in der Wahrheit stehst. Jemand hat gesagt, dass es am schwierigsten ist, in der Wahrheit zu stehen. Und für die Wahrheit einzustehen. Und wir sind langsam auf der Zielgeraden. Und hier kommt die Liebe ins Spiel, über die wir gesungen haben. Und Paulus sagt uns hier, dass unsere Liebe echt sein soll. Sie soll nicht geheuchelt sein. Sie soll nicht falsch sein. Wenn etwas falsch ist, dann ist es gefälscht. Was fälscht man denn? Stell dir vor, ich habe ein 2-Cent-Stück in der einen Hand und in der anderen habe ich einen 50er-Schein oder 100er-Schein. Was würde man da fälschen? 2-Cent-Stück wird doch keiner fälschen. Nur wertvolle Dinge versucht man zu fälschen. Das war schon immer so. Und jetzt spricht Paulus hier von der Liebe. Und ich habe hier zwei 50-Euro-Scheine. Ich werde sie mal halten. Das sind zwei 50-Euro-Scheine. Vom Weiten, man sieht es nicht, aber sagen wir mal, beide sehen echt aus. Aber kennst du das, wenn du mit Leuten sprichst und die sind total nett, die sind super nett zu dir und oh, da denkst du, was für ein toller Mensch. Und ein paar Wochen später erfährst du, der hat so übel über dich abgelästert. Das ist dann der falsche 50er. Das ist hier nur ein Foto. Das ist dann der falsche 50er. Das ist diese Liebe, die nicht echt ist. Das kannst du in den Müll schmeißen, diesen 50er. Der ist nur aufgedrucktes Foto. Die Hinterseite ist nicht bedruckt. Das ist der falsche 50er, diese geheuchelte Liebe. Und Paulus sagt uns, eure Liebe soll echt sein. Sie soll nicht geheuchelt sein. Nur wertvolle Sachen versucht man zu fälschen. Und Liebe ist so wertvoll. Und da steht, unsere Liebe soll aufrichtig sein, dann werden wir Herzlichkeit, wie das Wort hier sagt, den Umgang miteinander spüren. Wir werden einander übertreffen darin, unserem Gegenüber Achtung zu erweisen. In Philipper 2 steht darüber, dass dieses einander übertreffen, Achtung zu erweisen deinem Gegenüber, dass das die Gesinnung ist, die in Jesus Christus ist. Das ist seine Gesinnung. Er hat seinen Aposteln Achtung erwiesen, hat ihnen die Füße gewaschen, obwohl er Gott ist. Und wenn seine Gesinnung in uns herrscht, können wir uns an die Königsdisziplin wagen. Und die wird uns hier in Vers 14 beschrieben. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Das ist ja die Königsdisziplin des Christendaseins auf Erden, Leute. Wie soll das gehen? Wie soll ich das aus meiner Kraft schaffen? Wenn dir jemand richtig böse Sachen antut, dass du ihn segnest, dass du für ihn betest, dass du ihn sogar liebst. Also segnen und beten würde vielleicht noch irgendwie gehen. An den Haaren herbeigezogen, oh, ich bete jetzt für dich. Aber wie soll ich den Menschen lieben, wenn mir ein Böses antut? Und ich sage euch, ich kann da nur sagen, oh Herr, steh mir bei. Ich kann es aus meiner Kraft nicht tun. Das ist absolut nicht möglich. Und wie unsere Schwester Miracle vor ein paar Wochen hier gesagt hat, ich kapituliere Gott, ich kann es nicht. Ich komme zu dir und ich sage, ich kapituliere. Ich habe die Kraft, nicht so zu lieben, wie du liebst, Herr. Und Jesus sagt uns in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr an mich nicht angeschlossen seid, könnt ihr nicht lieben, wie ich liebe. Es ist absolut nicht möglich. Aber wenn du zulässt, dass der Geist Gottes dich durchdringt, dass er dich durchströmt, dass du dich entflammen lässt von seiner Liebe, und dazu gehört auch Demut, dass du dich demütigst, dass du zulässt, dass die Wahrheit in dir Dinge zerbricht, die du vielleicht nicht erkennen willst. Und dazu gehört Demut. dann kannst du zu einem Kanal des Segens werden, durch den der Fluss der Liebe Gottes strömt. Du wirst zum Segen für andere und du wirst dabei aber am meisten gesegnet sein. Und hier schließt sich der Kreis. Hier kommen wir wieder zum Vers 1. So ein Leben voll von seiner Liebe ist die einzig angemessene Antwort auf seine Barmherzigkeit und seine Gnade, die uns zuteil geworden ist. Das ist das Leben in Fülle, von dem Jesus erzählt. Jesus sagt, ich will euch das Leben in Fülle geben. Ich bin gekommen, damit meine Schafe das Leben haben, das Leben in Fülle. Und dieses Leben ist das Einzige, was Gott ehrt und gleichzeitig ein Segen im Überfluss ist für dich selbst. Liebe Gemeinde, jetzt möchte ich zu Menschen sprechen, die heute unter uns sind, die vielleicht das erste Mal oder zweite oder egal, du bist hier neu, bist das erste Mal hier vielleicht und hast etwas von Christentum gehört, hast von Jesus gehört, aber du hast noch keine Beziehung zu ihm. Und es geht nicht darum, dass du zu irgendeiner Kirche gehörst oder zu irgendeiner Gemeinschaft. Das ist nicht ausschlaggebend. Denn ausschlaggebend ist das, was Jesus sagt im Johannes Evangelium 17, was das ewige Leben ist. Und das ist das ewige Leben, dich zu kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dass du Jesus kennenlernst, dass du dich ihm komplett hingibst, eine Beziehung zu ihm hast. Das ist das Leben. Ihn zu kennen hieß bei den Juden nicht, ich habe schon von Jesus gehört. Nein, ihn zu kennen hieß es, eine innige, lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Und wenn du sagst, nee, das habe ich noch nicht. Ich habe von dem gehört, von diesem Jesus, aber ich bin noch nicht aufs Ganze gegangen mit ihm. Dann möchte ich jetzt die Gemeinde bitten, auf den Boden zu schauen oder die Augen zu schließen und spreche jetzt zu dir. Bist du heute hier und möchtest mit diesem Jesus heute neu starten? Möchtest du heute dein Leben resetten? Möchtest du heute dein Herz zu 100% ihm geben? Möchtest du mit ihm ein neues Leben anfangen? Wenn du heute hier bist, bitte ich dich, gib mir ein Handzeichen. Gib mir bitte ein deutliches Handzeichen, wenn du hier bist, wenn du mit Jesus neu anfangen willst. Ist jemand hier, der heute neu anfängt? Dankeschön. Ist noch jemand hier? Gib mir bitte ein deutliches Handzeichen. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, viele Hände, vielen Dank. Ist noch jemand hier, der heute sein Leben neu starten möchte? Dankeschön, vielen Dank. Denn Jesus hat 100% von seinem Leben für dich gegeben. Und er sucht nach 100% von deinem Herzen. Ein ungeteiltes Herz sucht er. Und wie Diana am Anfang gesagt hat, ich habe dich seit jeher geliebt, heute ist dein Tag. Ich bitte jetzt die Gemeinde, ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und ich bitte dich, sprich mir nach, wenn du deine Hand gehoben hast, wenn du diese Entscheidung vom Herzen getroffen hast für Jesus, dass du dich heute für ihn entschieden hast, dein Leben hinzugeben, dann bitte ich dich, sprich mir ein Gebet nach und ich bitte die Gemeinde, mir nachzusprechen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich gebe dir mein Leben in deine Hand. Ich gebe mich dir komplett hin, Herr. Ich bringe dir meine Sünden. Danke, dass du sie mir alle vergibst, Herr. Mir ist vergeben. Ab heute bist du mein Gott und mein König und mein Herr. Ich bin ein Königskind. Mein Leben ist ab heute dir gewidmet. Amen. Begrüßt unsere neuen Geschwister. Willkommen in der Familie Gottes. Dankeschön.